Der Radio Mikrowellen Podcast. Von Kids für Kids. Etage. Das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.
Ein Podcast von und mit den Freitagsreportern. Zu hören sind Mara, Antonia, Janne, Franz und Jonas.
Und natürlich auch Sidat. Zurück zur dritten und letzten Folge über die Stolpersteine. Wie immer mit uns, den Freitagsreportern.
Was geht, was nervt, was ist cool in unserer Stadt?
Wir wissen bereits, was Stolpersteine sind, wozu sie da sind, wie viele es in Ulm gibt und wie jüdische Jugendliche darüber denken. Wie Miriam uns im Telefoninterview gesagt hat, kann man neben solchen Steinen oder Tafeln viel mehr machen und an Menschen erinnern, die in der Nazizeit verfolgt oder getötet wurden. Viel mehr in diese Richtung bewegen.
Man kann auf vielen verschiedenen Wegen an Menschen erinnern, denen Unrecht getan wurde, denen Leid zugefügt wurde. Wir sind uns einig, Erinnerungen sind wichtig. Wichtig, damit Schreckliches nicht noch einmal passiert und wir es besser machen können.
In Ulm erinnern Stolpersteine an Menschen und ganze Familien, die unter den Nazis gelitten haben. Mit diesen Menschen, ihren Geschichten und Familien beschäftigt sich auch das Ulmer Theater mit einem Audiowalk. Bei diesem Audiowalk läuft man mit vielen anderen Personen, die sich dafür interessieren, mit Kopfhörern durch die Ulmer Innenstadt. Man geht dabei von Stolperstein zu Stolperstein. Man besucht natürlich nicht alle 144, sonst wäre man ja stundenlang unterwegs, sondern nur an ausgewählte, wozu die vom Theater sich einen Text überlegt haben. Man hört ihre Geschichten, hört Geräusche, Musik und Erzählungen.
Wir versuchen uns vorzustellen, wie die alten Fassaden ausgesehen haben. Ob es damals auch eine kleine Bäckerei unten im Haus gab? In der Neutorstraße 16, vor dem Ibis Budget, liegen Stolpersteine, die an Mitglieder der Familien Moos und Hilb erinnern. Bis 1942 wohnte hier Jenny Moos, verwitwete Hilb, die Textilwarenhandlung ihres verstorbenen Mannes bis zur Arisierung 1939 erfolgreich weitergeführt hatte.
Dieser Spaziergang beginnt am Ulmer Theater, am Herbert von Karajanplatz. Man kann dann mit Kopfhörern und einem Schauspieler oder einer Schauspielerin einen Weg durch Ulm gehen und dabei versuchen, ein paar Menschen in der Vorstellung wieder lebendig werden zu lassen.
Am Ulmer Theater ist Herr Jasper Brandes der Verantwortliche für diesen Audiowalk. Wir haben ihn bei unserem Podcast zu Gast.
Hallo Herr Brandes, stellen Sie sich doch kurz vor, bitte. Und was genau ist jetzt das Projekt Audiowalk?
Hallo, mein Name ist Jasper Brandes. Ich bin noch der Schauspieldirektor hier am Theater Ulm. Das heißt, ich bin Regisseur und leite die Sparte Schauspiel am Theater und habe einen Audiowalk zum Thema oder an den Stolpersteinen entlang gemacht. Der nennt sich Begegnungen, ein Stolperstein. Projekt.
Erzählen Sie unseren Hörern, was das genau für ein Projekt ist.
Dieses Projekt, das wir Begegnungen, ein Stolperstein-Projekt genannt haben, hatte seinen Auslöser darin, dass ich auf dem Spielplan das Thema Antisemitismus ins Zentrum gerückt habe. Wir haben schon vor ein paar Jahren einen Plan gehabt, das zu machen. Wir haben ein Stück gemacht, das heißt Der Kaufmann von Venedig, das habe ich inszeniert. Das ist ein altes Shakespeare-Stück, in dem eigentlich ein Jude, Shylock, von allen anderen unheimlich fertig gemacht wird. Und ich habe die Tatsache, dass das eigentlich ein antisemitisches Stück ist oder dass es zumindest starke antisemitische Tendenzen hat, also antijüdische Tendenzen hat, zum Anlass genommen, das Stück nochmal anzugucken und zu bearbeiten und sozusagen das Thema in den Vordergrund zu rücken. Und parallel dazu haben wir im Podium auf der kleinen Bühne ein Stück, ein modernes Stück von einer israelischen Autorin, wo es auch darum geht, wie sich eine Jüdin, die jetzt in Europa ankommt, aus Israel plötzlich mit antisemitischen Klischees konfrontiert sieht. Vielleicht auch in ihrem Kopf, man weiß das nicht so genau. Auf jeden Fall ist das Thema da auch. Und ich wollte, dass dieses Thema nochmal flankiert wird mit etwas, was zu der Stadt gehört. Und darum, weil ich auch die Idee der Stolpersteine als ein Erinnerungsort sehr gut finde, habe ich mir überlegt und auf Anregung einer befreundeten Regisseurin, die diese Idee hatte und das jetzt auch bundesweit wahrscheinlich häufiger machen wird, wollten wir eigentlich einen theatralen, also eine Art Theateraufführung draußen machen an diesen Stolpersteinen entlang. Ich habe dann ganz viel recherchiert, auch mit den Kollegen vom Verein für die Stolpersteine in Ulm zusammengearbeitet und dann haben wir bestimmte Biografien gefunden, die wir erzählenswert fanden und haben so einen Parcours durch die Stadt und man hat Kopfhörer auf und hört Geschichten zu den Leuten, denen man da begegnet und wir versuchen diese Leute ein bisschen zum Leben zu erwecken. Wir haben auch Originalinterviews mit Kindern oder Enkeln der Überlebenden oder auch von Leuten, die Juden damals geholfen haben. Da ist auch eine Enkelin dabei, die was erzählt. Es gibt Musik, es gibt verschiedene Erfahrungen. Und am Schluss kommt man aber bei einem Stein an, der gar nichts mit der Judenverfolgung zu tun hat, sondern vor 30 Jahren ist auf dem Münsterplatz jemand ermordet worden, Raphael Blumenstock, weil er Frauenkleider anhatte. Und da landen wir dann am Schluss mit diesem Gang. Man macht sozusagen eine Erlebnistour im eigentlichen Sinne durch Ulm.
Wie ist der Audioguide aufgebaut?
Man hört Stimmen von Schauspielern. Zwischendurch redet auch unser Chefdramaturg. Wir haben diese Biografien gefunden und haben dann Texte darüber geschrieben. Ich habe ein paar geschrieben, drei Dramaturgen haben Texte geschrieben und die haben wir dann dem Weg angepasst. Wir haben viele Experimente gemacht. Wie macht man das? Und dann habe ich das einen Schauspieler, Anne Simmering und Rasmus Friedrich, haben das dann aufgesprochen. Dazwischen, das habe ich eben schon gesagt, kommen Originalinterviews, dann kommt Musik, Lieder, die was damit zu tun haben, dann wieder Originalinterviews und dann steht man vor Häusern und bekommt erklärt, wer da gewohnt hat und wie die gewohnt haben. Und so geht man durch die ganze Stadt, immer in Gruppen von 20 ungefähr. Es muss jemand vorneweg mitgehen, der quasi diesen Sender hat. Und dann gibt es laut 20 Empfänger mit Kopfhörern, die man ausgeteilt bekommt. Wir haben aber immer gerne noch eine zweite Person dabei, weil man wirklich unter den Kopfhörern so ein bisschen vergisst, wo man ist. Und dann ist der Straßenverkehr und dann muss man so ein bisschen die Gruppe zusammenhalten. Deshalb läuft immer einer auch hinten, der ein bisschen guckt, dass alle aufpassen und dass man nicht vor die Autos läuft. Und da man Kopfhörer auf hat, taucht man auch ein in Geräusche. Wir lassen auch Geräusche einspielen, ein bisschen Vogelgezwitscher oder die Rufe von Kindern, die auf dem Karlsplatz spielen.
Meine Mutter hat dort gespielt, ich habe dort gespielt. Also der Karlsplatz ist wirklich ein magischer Ort für alle. Mein Großvater hat mal beobachtet, wie auf dem Karlsplatz ein Kind, ein jüdisches Kind, von größeren anderen Kindern verhauen worden ist. Und er ist dazwischen gegangen und hat dieses Kind.
Das nennt sich ein immersives Erlebnis. Man taucht sozusagen ein in eine Welt und dadurch taucht man auch ein vielleicht in die Zeit, in der das stattgefunden hat, was wir erzählen.
Jeden Morgen gehe ich circa 8 Minuten lang, außer wenn ich krank bin, von meiner Wohnung in meine Kanzlei. Das ist schon seit Jahren so. Ich bin nicht der Einzige. Für die meisten Leute geht das Leben so vorbei. Ich grüße freundlich die Verkäuferin meiner Zeitung. Sie hat es schwer heute seit jenem grausigen Prozess.
Woher kommen denn die atmosphärischen Geräusche oder die Musik?
Für so Geräusche haben wir hier im Theater eine riesige Bibliothek. Es gibt auch im Internet kostenlose Bibliotheken, aber es gibt auch bezahlte Bibliotheken. Also Audiotheken sind das. Und der Chef vom Ton hat mit mir das zusammen gebastelt am Computer. Und der kann aus so einer ganzen, der kann zum Beispiel, wenn ich jetzt eine schreiende Menschenmasse haben will, weil wir sozusagen diesen Nazi-Mob hören wollen, dann haben wir eine ganze Audiothek durchgesucht, was klingt am bedrohlichsten oder am gefährlichsten. Genauso mit Vogelgezwitscher, also das ist nicht so bedrohlich, aber man kann da richtig drin stöbern. Und die Musiken habe ich ausgesucht. Das eine ist ein Lied von Georg Kreisler, wo es um die Zeit nach dem Krieg ging, der auch Jude war und er kam zurück und ging eben durch die Stadt und wusste, alle Leute, die er freundlich begrüßt hat, waren vor 5 Jahren noch Nazis und gegen ihn. Und dieses Gefühl beschreibt dieses Lied. Das Lied heißt Weg zur Arbeit. Und dann gibt es ein Lied von Hildegard Knef, die ja hier aus Ulm kommt. Und die singt In meiner Stadt. Das ist auch ein ganz berühmtes Lied von ihr. Das heißt, glaube ich, oder In dieser Stadt heißt das Lied, glaube ich.
Um welche Familien speziell geht es da?
Wir haben 6 Biografien. Also es gibt ja ganz viele Stolpersteine in Ulm. Und wir haben 6 spezifische Biografien ausgesucht. Ich habe so 2 Wege bin ich eingeschlagen. Ich habe einmal geguckt, was wäre ein guter Rundweg durch Ulm und dann habe ich anhand dessen geguckt, wo sind Stolpersteine. Und auf der Seite von dem Verein Stolpersteine Ulm gibt es ganz tolle, die haben ganz toll das gemacht, da kann man zu jeder Familie eine Biografie sehen. Und die habe ich durchgelesen, das habt ihr auch schon gesehen wahrscheinlich. Und dann habe ich geguckt, wo sind sozusagen Geschichten, die was auslösen, wo man das Gefühl hat, da kann ich mich zu verhalten. Die erste Geschichte war zum Beispiel, an der ich hängen geblieben war, hier gegenüber vor dem Ibis-Hotel liegt ein Stolperstein von einer Frau, die hieß Leora Hilb, später Leora Moos, hat nochmal zweimal geheiratet, bevor sie deportiert wurde. Und die hatte bei ihrer Deportation nach Auschwitz einen Diamantring dabei. Und ihre beiden Söhne konnten noch entkommen, sie haben dann in Israel ein neues Leben angefangen und irgendwann in den späten 70er Jahren tauchte plötzlich bei dem einen Sohn jemand an der Tür auf, hat geklingelt und hat ohne Worte ihm einfach ein kleines Päckchen überreicht. Nichts gesagt, ist wieder gegangen. Und in dem Päckchen war dieser Ring und keiner weiß, wie dieser Ring dahin kam und warum. Und ihre Enkelin hat dann daraus ein Theaterstück gemacht und das ist vor allem ein Stück übers Schweigen. Das hat mich interessiert, weil auch die Opferfamilien haben bis heute oft ein Problem, überhaupt die Sachen zu verbalisieren, die so schrecklich waren, oder darüber zu sprechen. Die Täter wie die Opferfamilien sind still. Das heißt, dieses Schweigen liegt eigentlich in der ganzen deutschen Gesellschaft noch begraben. Und das hat mich interessiert. Und dann kommt man als nächstes zur Frau Moos, die noch zurückkam aus Israel, aber im Jahr 53 dann hier aber genau über dieses Gefühl, dass die ganze Nachbarschaft eigentlich aus Nazis bestand, verrückt geworden ist. Und ihr Sohn hat dann lange für sie gekämpft und ihr Sohn gibt uns ein Interview und erklärt die ganze Geschichte. Und dann kommen wir zu einer Familie am Karlsplatz, der eine Bäckerfamilie damals geholfen hat noch. Und die Enkelin dieser Bäckerfamilie, die haben wir interviewt. Und dann kommen wir zu einer Familie in der Olgastraße, die mehrere Tabakgeschäfte hatten und erfahren was übers Rauchen damals. Das war noch viel üblicher. Und dann kommen wir auf den Münsterplatz. Das kennt ihr vielleicht. Da gibt es das Schuhhaus Werdig hinterm Münster. Das war aber bis 1938 das Schuhhaus Polacek. Und der musste das dann günstiger als eigentlich handelsüblich musste er seinen Laden verkaufen, weil er einfach, das wurde arisiert, nicht so ganz. Und dann kommen wir zum damaligen Rabbi, also dem Kirchenoberhaupt, dem Synagogenoberhaupt, der in der Neuen Straße gewohnt hat, also da gegenüber von der Galerie Weishaupt, da hinten, da ist sein altes Haus. Und von da erfahren wir dann zum Beispiel, wie er deportiert wurde und dann kommen wir auf den Münsterplatz zu Raphael Blumenstock, was ich schon gesagt habe. Das ist sozusagen der Parcours. Das sind diese ganzen Biografien.
Wenn man sich mit dieser dunklen Vergangenheit beschäftigt, hinterlässt das Spuren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe das gemerkt, wir haben, wie gesagt, Kaufmann von Venedig geprobt, da habe ich mich sehr viel damit beschäftigt. Ich komme auch aus einer Familie, mein Vater kommt aus einer jüdischen Familie, habe sehr, sehr viele Verwandte in der ganzen Welt, weil viele geflohen sind. Großeltern meines Vaters wurden noch deportiert. Meine Großmutter, die ich noch kennengelernt habe, wurde nicht deportiert. Die hatte Glück gehabt. Die blieb in Hamburg, weil jemand sie gedeckt hat. Aber hat ihr Leben lang darunter gelitten. Und ich weiß, dass in meiner Familie, aber in vielen Familien eben dieses Schweigen, von dem ich eben sprach, groß ist. Und ich war sehr, mich hat das schon sehr auch belastet, während wir das gemacht haben. Aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, gerade jetzt rede ich mit euch. Beim ersten Mal, als wir das gemacht haben, war ich noch hier. Da waren drei junge Menschen dabei und ich habe das Gefühl, es gibt jetzt so einen Punkt, wo eure Generation sich wieder anfängt zu interessieren dafür. Und die Generationen davor haben es eher ein bisschen von sich weggeschoben. Ich habe das Gefühl, ihr könnt jetzt da drauf gucken, was unsere Generation vielleicht noch schwieriger konnte, obwohl wir es selber gar nicht erlebt haben. Aber wir sind noch stärker auch mit Leuten aufgewachsen, die es erlebt haben. Und das, glaube ich, gibt mir Hoffnung und das ist auch ein ganz gutes Gefühl, dass jetzt so viele Leute auch mal anders darüber reden können. Und dass es diese Stolpersteine gibt, finde ich toll, weil in allen Städten, ich glaube, außer in München gibt es jetzt welche, in den allermeisten Städten. Und das ist so ein ganz simples Mittel, eigentlich jeden Tag ein bisschen daran zu denken. Man geht da vorbei, sieht einen Namen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das ganz toll. Und insofern, ja, das ist dunkel, aber es ist auch wichtig und es ist aber auch befruchtend, weil wenn man die Geschichte kennt, dann weiß man, was man nicht mehr will. Dann kann man es verhindern, ne?
Wie oft kann man da noch mitgehen bzw. teilnehmen?
Das habe ich leider jetzt nicht im Kopf, aber man kann das auf der Webseite, glaube ich, sehen. Ich glaube, sie haben noch drei oder vier Termine A2-Läufe geplant jetzt. Wir arbeiten daran, dass das jetzt als so ein Hörstück auch auf der Webseite runterladbar ist. Vielleicht, neulich hatte jemand die Idee, dass man es vielleicht auch mit so einem Google Maps-Ding verbindet oder dass man das sozusagen, dass man das sozusagen den Parcours auch auf sein Handy laden kann und dann kann man das hören und immer stoppen. Ne? Wir haben das natürlich so, wie wir das hier machen, ist es genau getimed. Wir haben so eine ganz tolle neue Anlage, da geht einer vorne weg, der kann immer genau dann drücken, wenn es gut ist. Also man kann das auch einfach nur so hören, glaube ich. Das sind die Geschichten sind interessant für sich.
Wie viele Leute haben da mitgeholfen, das zu organisieren?
Ja, also ich habe das initiiert und habe das so ein bisschen vorangetrieben und habe dann eine Dramaturgin und zwei Dramaturgen am Haus habe ich dazu eingespannt sozusagen und dann die beiden Schauspielenden. Ich hatte auch mal die Idee, dass noch sozusagen szenische Elemente passieren, dass man so quasi den Leuten aus der Zeit begegnet. Das habe ich dann verworfen, weil wir mussten eine Premiere verschieben, dann wurde alles eng. Jetzt bin ich ganz froh, dass wir es so gemacht haben, weil ich es eigentlich stärker finde. Aber im Grunde waren das wir vier und dann die beiden Kollegen von dem Verein für Stolpersteine, die haben wahnsinnig viel geholfen. Aber so, wir haben das gemacht. Dann halt gab es den Tontechniker, der mit uns das geschnitten hat. Das ist es, glaube ich, ja.
Wie geht's den Teilnehmern nach dem Audiowalk?
Also nachdem wir den ersten gemacht haben, haben wir gemerkt, dass ganz viel Redebedarf bestand. Wir haben aber den ersten so getimed, dass wir den zweiten schon gleich danach gestartet haben. Das haben wir nicht richtig bedacht am Anfang. Deshalb hatten wir da noch gar keinen Raum für diese Nachgespräche. Aber nach dem zweiten gab es ganz viele Leute, die noch da blieben und was dazu sagen wollten und so. Und jetzt die neuen Termine sind so geplant, dass dazwischen immer ein bisschen Zeit ist, damit Leute drüber reden können, weil der Bedarf danach ganz groß ist. Die wollen alle was dazu sagen, wollen eigene Geschichten erzählen, fragen, wo kommen die Geschichten her und so weiter.
Gab es denn auch schon mal jemand, der dann vielleicht geweint hat?
Ich bin immer so ein bisschen angegriffen dann, wenn ich da mitgehe. Aber bei den ersten beiden, wo ich war, habe ich das nicht gesehen. Ich habe es aber gehört von den Kollegen, dass da einer mal sehr angegriffen war. Ja.
Gibt es dann nach der Führung auch welche, die sagen, was war das denn jetzt? Das war eigentlich jetzt völlig unnötig.
Ja, bis jetzt habe ich das nicht gehört, aber vielleicht sagen die auch einfach nichts. Einmal kamen zwei Leute, die nicht gelesen hatten, dass das mit Kopfhörern ist und die hatten Hörgeräte und sagten, sie können keine Kopfhörer tragen. Er sagte, er kann keinen Kopfhörer tragen, weil er klaustrophobisch wird dann, der kriegt dann Angst und sie sagt, er hat Hörgeräte, das geht nicht. Und die gingen wütend vorher wieder weg. Aber ich habe dann zu ihnen gesagt, wir schicken ihnen das als Podcast und dann ging es. Aber sie wussten auch nicht, was ein Podcast ist, musste ich auch erklären. Aber die waren ein bisschen ärgerlich, aber nur, weil das nicht gut angekündigt war. Jetzt steht er immer mit Kopfhörern. Aber danach habe ich eigentlich keinen erlebt, der das, oder habe noch nicht von niemandem gehört, der das schlecht gefunden hat. Im Gegenteil, ich kriege E-Mails, wo Leute sich bedanken und das interessant finden.
Leere bunte Zigarettenschachteln und zerknülltes Butterbrotpapier. Auf dem Schulweg, den wir täglich machten, sehe ich, als ob's heute wäre vor mir. Und wir klauten auf dem Beet vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt kenn ich mich aus.
Begegnungen, ein Stolperstein-Projekt vom Ulmer Theater.
Wir sind jetzt, glaube ich, am Ende unserer Folgen über Stolpersteine angekommen, oder?
Ja, genau das sind wir. Ich glaube, wir haben einen guten Einblick gegeben, was Erinnerungskultur ist.
Und wie wichtig sie ist.
Ja, das stimmt.
Außerdem finde ich, dass die Interviews richtig Spaß gemacht haben, weil wir tolle Gesprächspartner hatten.
Finde ich auch. An dieser Stelle danke an Miriam aus Heidelberg und an Yvonne vom Ulmer Verein Stolpersteine. Natürlich auch an Herrn Jasper Brandis vom Ulmer Theater.
Übrigens, der Audiowalk ist zwar an manchen Stellen für Kinder nicht immer verständlich und er macht natürlich auch traurig. Trotzdem ist er für uns mega interessant gewesen. Das war der Freitagsreporter-Podcast. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Von Kids für Kids. Etage. Das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.